Energy Sachsen Music Lounge.
Hey, 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 zu einer neuen Folge der Energy Sachsen Music Lounge. Heute Elsie für dich im Studio mit Singer-Songwriterin Muriel. Hi.
Hi. Danke, dass ich da sein darf.
Ich wollte gerade sagen, erstmal natürlich danke, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir beide, wir machen es uns heute ganz hübsch. Wir quatschen über dich, deine Musik und alles, was da eben so dazugehört. Damit wir dich aber zuerst ein bisschen besser kennenlernen und schön reinkommen hier in das Gespräch, würde ich mit dir eine Runde Speed-Dating spielen.
Immer gerne.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Speed-Dating. Pass auf, es ist einfach nur unser Kennenlernspiel. Ich stelle dir ein paar kurze Fragen und du antwortest mit der ersten Sache, die dir dazu einfällt.
Ja.
Okay. Das mag ich.
Katzen.
Oh, auch eine Cat-Mom?
I wish, leider nicht. Mit dem Lifestyle ein bisschen schwierig, aber hoffentlich irgendwann nochmal. Ich weiß schon mal.
Ach süß, das mag ich nicht.
Doofe, laute Aussagen von Männern, die keine Ahnung haben.
Mic drop. Nicht schlecht. Mein Spitzname?
Müri.
Ja?
Ja.
Sagen das alle oder?
Friends and Family, würde ich sagen.
Sehr süß.
Aber ich versuche ein bisschen zu introducen, weil dann fühle ich mich immer direkt ein bisschen heimlicher. Das ist ganz süß.
Verstehe. Deine Lieblingsjahreszeit?
Herbst. Jetzt. Genau jetzt. Premium. Also ich habe auch im Oktober Geburtstag, muss man ehrlicherweise sagen. Ich bin also biased, aber ich bin nicht so der Hitze-Fan. Und ich finde jetzt gerade, man hat trotzdem Sonne und blauen Himmel und es ist bunt und ich liebe, wie die Blätter aussehen. Und man kann es sich so muckelig machen mit Kürbissuppe und Tee und so, ist ganz toll.
Ich habe gestern den ersten Kürbis des Jahres gekauft. Ich bin mies hyped auf so ganz viele Kürbisgerichte.
Oh ja, ja, aus dem Ofen, als Suppe, auf Flammkuchen drauf, es ist alles möglich.
Focaccia oder auch einfach immer in Zimtrollen eingedingst. Ja.
Gute Idee, gute Idee.
Ja.
Okay, I'm taking notes, ja.
Was würdest du sagen, ist die beste Serie ever?
Friends.
Bist du ein Friends-Fan?
Durch und durch, es läuft immer. Ich habe es bestimmt schon 10-mal durchgeschaut. Chandler Bing heißt mit seinem Middle Name Muriel. So, hi.
Stimmt! Ja, wie geil.
If anybody's questioning how to pronounce my name, there you go.
Ist ja super witzig. Ich liebe die Serie auch. Ich habe die früher schon als Kind, oder naja, nicht Kind, aber so, ne, Anfang Teenie, mit meiner Mama immer zusammen geschaut und irgendwann später nochmal alleine. Ich liebe das. Ich finde auch, der Humor ist mies gut gealtert.
Ja, finde ich eigentlich auch. Also bis auf ein, zwei Sachen finde ich das grundsätzlich auch. Und ich habe verstanden, warum die Serie so heißt, weil man sich fühlt, als würde man mit Freunden abhängen.
Oder?
So geil.
Ja, ja, man fühlt sich ein bisschen als Teil der Gruppe, voll.
Voll.
Okay, apropos Männer, hatten wir vielleicht schon so ähnlich. Nächste Kategorie, regt mich jedes Mal auf.
Koriander im Essen, wenn ich gesagt habe, ich möchte bitte kein Koriander in meinem Essen haben.
Bist du Koriander-Haterin?
Ja. Oh ja. Es tut mir auch leid, weil ich weiß, vielen Menschen geht es da anders, aber ich kann meine Genetik nicht verändern. Mein Körper sagt mir, das ist nicht gut für uns und dann machen wir das nicht. Und es ruiniert leider das Essen für mich. Und ich liebe asiatisches Essen. Es ist ganz oft ganz, ganz schlimm für mich.
Es ist halt auch sehr präsent. Also in jedem Gericht, wo das drin ist, das schmeckt halt einfach danach.
Ja, komplett. Und dann ist es auch egal, was es ist. Und du kannst es rauswischen und es schmeckt trotzdem noch danach.
Ja. Oh Mann,
ist ganz schlimm. Ja.
Na gut. Aber ja, dann hoffentlich, ich drücke die Daumen, dass bei all deinen Wünschen das beachtet wird.
Thanks.
Macht mich happy.
Das neue Olivia Dean-Album.
Hm.
Es ist so toll. The Art of Loving heißt es. Und es macht mich wieder naiver und romantischer und optimistischer zum Thema Liebe. Und aber auch so, es ist eine warme Umarmung. Es ist ganz toll.
Das klingt sehr schön. Was würdest du sagen, davon braucht es mehr auf der Welt?
Menschen, die ehrlich über ihre Gefühle sprechen. Ja. Mhm.
Und die letzte Kategorie vom Speed-Dating. Musik bedeutet für mich?
Ankommen. So cheesy das klingt, aber es ist ein Raum, in dem ich sagen kann, was ich denke, was ich fühle, mich selber auch besser verstehen. Oft ist es so, dass wir Songs schreiben und in dem Moment verstehe ich gar nicht die Ausmaße davon und so ein halbes Jahr später mich so, oh, ich habe mich selber schon therapiert damit, cool. It's really nice.
Ich vergleiche es immer gerne mit Tagebuchschreiben. Also Musik machen oder auch, wenn man Gedichte schreibt oder so. Das ist, manchmal liest man das auch im Nachhinein nochmal und ist so, ach so.
Voll, ja. Voll. Es ist so krass, oder? Das Gehirn ist einfach so, du kriegst jetzt so 3 Layer, aber so in einem halben Jahr hast du alle Layer.
Ja.
Es ist so, ich check das gar nicht. Unterbewusstsein ist krass.
Übelst. Aber macht irgendwie auch Spaß, es dann so rauszufinden.
Ja, voll. Es ist so ein bisschen, als würde man mit sich selber so Labyrinth spielen. Das ist crazy.
Und dann irgendwann, ich hab dich.
Ja, haha, du hast dich selber geschafft. Wow, Metaebene.
Okay, pass auf, dann gehen wir jetzt rein. Du hast nämlich vor genau, also ziemlich genau, fast 2 Jahren, deinen ersten Song released. Back to the Roots, würde ich sagen. Wann und wieso? Klassische Frage. Ich muss sie stellen. Ich will es wissen. Wieso hast du angefangen mit Musik?
Ich finde es eine gute Frage. Ich habe eigentlich nie nicht Musik gemacht, um ehrlich zu sein. Also wie aktiv diese Entscheidung war, sei mal dahingestellt. Aber es war immer da. Ich war von wirklich Kleinkindalter absolut fasziniert von Musik, habe alles an Bühnen geliebt und Menschen, die auf Bühnen gestanden haben. Und habe so einen ersten Song mit 7 geschrieben. Und das war immer, immer da. Und das war der Raum, in dem ich mich wahrscheinlich am verstandensten gefühlt habe. Also wenn ich Musik gehört habe von Künstlern und Künstlerinnen, die mich bewegt haben. Und das schon als so kleiner Mensch. Ich habe immer schon irgendwie gemerkt, dass das eine Ebene, ja, in die gehöre ich und da sehe ich mich und das macht einfach Sinn. Da musste ich nichts hinterfragen.
Krass. Verrückt irgendwie, wenn man das schon so, ja, so immer irgendwie in sich hatte.
Ja, irgendwie schon. Aber eigentlich auch schön. Also ich weiß auch, dass es ein bisschen Fluch und Segen zugleich ist, aber es ist so ein Calling. Also ich habe mit ganz, ganz vielen Leuten aus der Schulzeit oft drüber gesprochen. So im Grundschulalter haben ja alle irgendwelche Berufswünsche und bei mir hat sich das einfach nie geändert und das war immer gleich. Und irgendwann waren ganz viele im Alter, die so gesagt haben, ich weiß jetzt nicht, wohin mit mir nach der Schule und ich wusste es halt immer. Und da habe ich mich schon. Da bin ich schon dankbar für, aber es ist natürlich auch, manchmal ist es einfacher, wenn man den nicht kreativen Weg gehen möchte. Aber here we are.
Fühle ich, fühle ich. Okay, das heißt, du hast schulfertig gemacht und dann, wie ging es dann für dich weiter?
Okay, full transparency. Ich wollte eigentlich an die Popakademie.
Ja.
Ich habe zweimal eine Aufnahmeprüfung gemacht. Ich habe die zweimal nicht bestanden.
Nein.
Dann ist man auf Lebenszeit für den Studiengang tatsächlich gesperrt.
Auf
Also habe ich.
Lebenszeit.
Ja, ist ziemlich krass. Man kann Master noch machen, aber Bachelor wäre dann nicht mehr möglich gewesen in dem Fach. Und Gott sei Dank bin ich so ein Mensch. Ich habe ein Jahr getrauert. Ich habe dann noch ein Germanistik- und Kommunikationsstudium angefangen in Mannheim. Habe dann einfach mit den Leuten von der Poppe trotzdem gearbeitet, weil ich wusste, da sind SongwriterInnen. Warum soll ich da nicht sein? Und habe das Beste mitgenommen, ohne da studieren zu müssen. Das war ein ganz praktischer Weg für mich. Und habe so eine Jetzt-erst-Recht-Haltung entwickelt. Also das ist so ein bisschen mein Glück, dass wenn man mir Nein sagt, ich bin erst traurig und dann bin ich so, und dir werde ich es aber sowas verzeihen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, nö, ich werde jetzt Songwriterin, ich bekomme jetzt einen Verlagsdeal, ich mache jetzt all die Sachen, die ich machen muss. Ich habe schon Auftritte gespielt seit 14, 15 an ungefähr. Also das war sowieso immer da. Und dann habe ich einfach auch noch angefangen, für andere Leute zu schreiben und gemerkt, das ist ja ein echter Job. Ja.
Das ist ja was, womit man Geld verdienen kann. Wahnsinn.
Ja, wenn auch stetig wachsend erstmal, ne? Aber es ist sowas von möglich und das ist krass, ist ziemlich geil.
Absolut. Wieso hast du dich aber generell auch entschieden, okay, ich mache Musik und ich mache sie auf Englisch?
Wir sind mit meiner Familie sehr, sehr viel im Ausland gewesen, als ich klein war. Mein Vater hat für ein amerikanisches Unternehmen gearbeitet und deswegen war mein erstes soziales Umfeld neben der deutschen Familie und dem deutschen Zuhause amerikanisch. Und deswegen sind wir so zweisprachig, teilweise dreisprachig groß geworden. Also ein bisschen Französisch war auch noch mit drin, sage ich ehrlich, ist nicht viel von hängen geblieben, weil das war nur eine kürzere Station. Aber das war sehr, sehr früh sehr klar. Also mein Bruder und ich sind mit der amerikanischen Kultur groß geworden und der erste Song mit 7 damals, der war auch schon auf Englisch. Das war total, das war gar keine Frage, die hat sich gar nicht gestellt. Ich habe Gedichte geschrieben auf Deutsch und Englisch, aber Songs waren von Anfang an Englisch, ohne da eine bewusste Entscheidung draus zu machen.
Vielleicht war du schon im Gefühl, oder was heißt du im Gefühl hattest, aber es ist ja auch einfach ein internationaleres Ding.
Ja, das ist dann hinten raus natürlich auch nicht verkehrt gewesen, so gesehen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass mich viel geprägt hat, was ich für Musik um mich rum hatte. Also, dass für mich klar war, die Sprache, mit der wir nach außen kommunizieren, wenn es nicht unbedingt die Familie ist, war am Anfang nun mal Englisch. Und vielleicht auch daher so ein bisschen. Und meine Eltern haben total gerne Beatles gehört oder Elton John oder meine Mom liebt die Dire Straits. All diese Bands und Artists und die waren eben alle aus UK und Amerika. Und ich vermute, dass es damals dann einfach so ein Ding war von, ah, so höre ich Melodien und Texte. Here we go.
Dann mache ich das jetzt auch so.
Ja.
Den ersten Song, den ich gerne so richtig mit dir bequatschen würde, ist Cry Happy, dein zweitreleaster Song. Und ich finde ihn erstmal super schön, aber das ist natürlich nur eigene Meinung so. Ich mag es gerne, wenn Titel schon nicht so Basic Bitches sind.
Me too.
Und ich fand, Cry Happy ist ja so direkt eigentlich so ein Paradox und du bist so, hä, okay, ich klicke mal drauf, was erwartet mich jetzt, was kommt da jetzt bei rum? Ist es ein trauriger, ist es ein fröhlicher Song? Deswegen will ich unbedingt wissen, wie kam es zu dem?
Ich freue mich voll, dass du nach diesem Song fragst, da haben wirklich lange keine Leute nachgefragt, that's very cool. Ich hatte eine ganz, ganz, ganz coole Session mit einem guten Freund von mir in Hamburg, Leon Miller, ist ein wunderbarer Writer und Producer, der ganz viel mit Zoe Wees und anderen tollen Artists arbeitet. Und wir hatten eine Session mit einer Künstlerin und danach ist diese Künstlerin nach Hause gegangen und wir waren so, irgendwie sind wir noch nicht satisfied genug. Irgendwie, es war schon 9 Uhr und wir waren so, oh, es ist eigentlich schon voll spät, aber irgendwie haben wir noch nicht genug geschrieben. Unser kreativer Kopf ist noch da. Und dann war ich so, ey, komm, wir machen eine Challenge. Ich setze meinen Timer auf 30 Minuten und wir gucken, was wir in 30 Minuten hinkriegen. Und in den 30 Minuten ist der Chorus von Cry Happy geboren. Und dann waren wir so, ha, vielleicht machen wir doch eine Stunde draus und schreiben den zu Ende.
Krass.
Aber das war eine sehr coole Entstehungsgeschichte. Ja.
Wow. Warum ist dir der Song so wichtig oder was bedeutet er dir?
Natürlich der Anfang von meiner Karriere auf jeden Fall. Es war einer der ersten Songs, die ich released habe. Und der hat ganz viel Selbstbestimmung in sich. Für mich ist Cry Happy so ein bisschen ein Bild von, Menschen haben vielleicht Probleme mit der Intensität meiner Gefühle. Vielleicht haben Menschen Probleme zu lesen, warum es mir wann wie geht. Aber vielleicht ich auch und vielleicht ist es okay. Also vielleicht ist so eine Koexistenz von ganz vielen Gefühlen auf einmal sowas von in Ordnung und nicht blöd oder so.
Ich liebe das. Ja. Für mich ist es dieses typische, vielleicht auch eher untypische, ich weiß nicht, unstrukturierte Ordnung. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Das
Voll.
Mag ich. Und das, finde, das hört man sehr gut raus. Meinst du, du hast schnell gecheckt, was du für eine Art von Musik machen möchtest?
Im Kern ja. Also im Kern, ich bin so ein Mensch, wenn ich was sehe oder höre, was mir gefällt, dann weiß ich sofort, ah, das ist es.
Mhm.
Aber mein Weg dahin, so, dass ich so ein bisschen fischen muss danach, was ist es denn, weil ich es oft nicht weiß, bis ich es vor mir habe. Und grundsätzlich im Songwriting war das immer schon sehr, sehr deutlich. Ich glaube, produktionell ist dann hinten raus eine Journey und ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass man sich da immer den Raum gibt, sich weiterzuentwickeln. Und ich war erst sehr, sehr in love mit sehr klarem Pop, mit elektronischen Einflüssen und bin ein bisschen wieder dahin zurückgekehrt, womit ich aufgewachsen bin. Das heißt, die Musik, die meine Eltern gerne gehört haben. Und das war immer alles sehr organisch und bandsoundig und ganz viele Gitarreninstrumente. Und da bin ich jetzt auch wieder ein bisschen gelandet und da fühle ich mich sehr, sehr wohl.
Wollte ich auch sagen, man hört immer sehr viel Gitarre bei dir raus. Und das macht es aber direkt so cozy irgendwie. Deine Songs hören sich, finde ich, durch Gitarre immer sehr entspannend und safe-spacig an.
Danke, das ist voll das große Kompliment. Dankeschön.
Freut mich voll, wenn du dich da so freust. Wenn mir Musik gefällt, dann sage ich es auch gerne.
Oh, danke. Ich schätze es wirklich sehr, sehr, sehr. Es ist das Beste, was man mir sagen kann.
Aber ja, du hast gesagt, viel Musik, was du früher gehört hast, die deine Eltern mögen. Was inspiriert dich denn generell am meisten?
Oh Gott, so banal es jetzt klingt, aber einfach das Leben, was mir passiert und was um mich rum passiert. Aber auf jeden Fall auch ganz viel andere Kunstarten. Ich liebe Filme und Serien. Ich höre total viel gerne andere Musik, Live-Konzerte. Ich liebe es, auf Konzerte zu gehen. Ich glaube, bei Konzerten nehme ich wahrscheinlich die meiste Inspiration mit. Ich stehe ganz oft am Handy und denke, ich wirke total unfreundlich, aber schreibe währenddessen einfach irgendwelche Lyric-Ideen runter. Und die Natur. Ich bin sehr gerne in der Natur und bin ein ganz, ganz visueller Mensch auch und merke einfach, wenn ich am Wasser bin oder in einem schönen Wald oder so, das klingt alles so unfassbar pathetisch, aber wir als würden uns so die Orte irgendwie so Geschichten erzählen wollen. Das ist ganz, ganz toll.
Nee, ich verstehe jetzt. So gerade Naturbezug verstehe ich auch sehr gut. Das ist, irgendwie hilft das.
Voll. Es ist wie, als könnte der Kopf dann besser atmen und denken. Man gibt einfach ein bisschen mehr Raum. Also es ist jetzt nicht so, wenn man aus seinen vier Wänden rauskommt und quasi unbegrenzt in den Himmel gucken kann, dann fühlt sich der Kopf auch viel unbegrenzter an.
Hast du trotzdem so klassische musikalische Vorbilder, also Artists, die du nennen kannst?
Auf jeden Fall. Ich habe mit 13 angefangen, Gitarre zu spielen wegen Taylor Swift. Ich habe Taylor Swift immer sehr geliebt. Ich bin ein ganz, ganz großer Elton John-Fan. Durfte ihn auch schon mal live sehen. Das hat mich total verändert. Ich liebe Lord. Maggie Rogers, auch eine Live-Show, die mich extrem verändert hat, zum Besten. Aktuell ganz, ganz viel auch Sam Fender und Gracie Abrams und Audrey Hobart. Ich glaube einfach alle Artists, die Storyteller sind.
Die Bilder am Kopf bauen.
Voll. Voll, das ist so geil. Man braucht kein anderes Medium außer Musik und es geht einfach ein Video im Kopf los. Das ist so cool.
Wie fängt bei dir so ein Song-Entstehungsprozess an? Also hast du zum Beispiel meistens erst eine Melodie im Kopf oder einen Text oder ein Feeling?
Gott sei Dank ist es fast jedes Mal ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, das macht den Job für jemanden wie mich mit ADHS auch so angenehm. Mhm. Also es gab schon Songs, da hatte ich einfach nur den Songtitel. Da wusste ich, ich möchte einen Song mit dem Songtitel haben. Bei Cry Happy war das tatsächlich auch so, dass ich in meiner Notes-App diesen Songtitel hatte.
Ja.
Und manchmal, ich schreibe ganz, ganz viel mit meinem Co-Writer Jordan Haller und der spielt eben wunderbar Gitarre, was wir ganz viel auf der EP auch hören. Und manchmal sind wir einfach in seinem Home-Studio und der nimmt einfach die Gitarre in die Hand und fängt so halb spaßig, während wir noch reden, was anzuspielen. Und ich bin so, stop everything you're doing right now and record this. Und dann passiert einfach irgendwas und ich fange an zu schreiben. Ja, also es ist alles möglich. Wir haben auch schon einfach nur eine Melodie gehabt, wo wir gedacht haben, oh Gott, das ist mega cool. Aber in der Regel bin ich sehr inspiriert von Gitarren-Sounds.
Was ist dir generell an Musik am wichtigsten?
Ich glaube, früher hätte ich gesagt Ehrlichkeit. Aber heutzutage kann ich auch sehr, sehr wertschätzen, wenn Musik andere Motivationen hat. Ich glaube, dass es Raum gibt. Ich glaube, dass es Raum gibt, dass Menschen sich mit ihren Gedanken und Gefühlen auseinandersetzen können oder das eben auch aktiv nicht machen, wenn sie das eben nicht möchten, sondern ja, dass es einen bewegt. Ob das dann nachher tatsächlich körperlich tanzend ist oder einfach im Kopf irgendwie ein bisschen was vorantreibt und Raum gibt, Gedanken besser nachvollziehen zu können oder Sachen bewusst auszuschalten. Ja.
Und was ist dir in deiner Musik am wichtigsten?
Meine Ehrlichkeit. Dass ich da sagen kann, was ich wirklich denke und was ich wirklich fühle. Auch wenn ich weiß, dass das im echten Leben Themen sind, wo viele Menschen die Augen verdrehen würden oder die Gesprächspartner, die ich in den Songs habe, quasi niemals mit mir so ein Gespräch führen würden.
Ja. Hast du manchmal so Momente, wo du im Nachhinein denkst, nachdem ein Song schon lange draußen ist, hätte ich das mal noch anders gemacht?
Ja, ich glaube, das ist normal.
Ja?
Auf jeden Fall. Aber das ist tatsächlich so, ich habe das früher mal nicht so gut verstanden und jetzt, wo ich selber Musik released habe, kann ich es nachvollziehen. Es ist wirklich so, in dem Moment, wo man den Song released, gehört er einem nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, das ist so, wie wenn Menschen sagen würden, keine Ahnung, so und so stelle ich mir mein Kind vor und dann kommt es auf die Welt und hat irgendwie ein bisschen anderen Charakter. Und man kann einfach nichts dagegen machen, es ist nun mal so.
Ja.
Und deswegen kann man sich vielleicht angucken und denken, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber mein Gott, ich glaube, es ist immer gut so, wie die Sachen in dem Moment released werden.
Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung, nämlich zum nächsten Song. Der nächste, den ich gerne mit dir bequatschen möchte, ist The World's Greatest Overthinker. Und der Titel hat mich sehr angesprochen. Also, auch ich bin eine Person, die gerne mal nachts wach liegt und alles zerdenkt. Deswegen fand ich gerade diesen Song so toll und auch wieder hier so ein Titel, der super direkt ist. Was ist die Story hinter diesem Song?
Danke und welcome to the club erstmal.
Vielen Dank.
Wir waren zum Songwriten, also Jordan und ich waren zum Songwriten in London und wollten uns da mit so ein paar London-based Writern und Producern zusammentun. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben mit Louis Schorl und Nick Bradley eine Session gehabt. Und ich habe gemerkt, wie eingeschüchtert ich war von der Situation. Und ich habe mich auch ein bisschen über mich selber gewundert, weil ich mache das schon einige Jahre. Und trotzdem war ich so, Oh mein Gott, aber ich muss ja jetzt als Artist hier auch funktionieren und es muss für die ja spannend genug sein, dass sie das vielleicht nochmal mit mir machen wollen und was, wenn ich nicht freundlich genug bin? Und Jordan saß so neben mir und war so, are you overthinking again? Und ich war so, I don't know. Und dann haben wir das quasi zum Thema gemacht, wie ich quasi blockiert war von meinen eigenen Zweifelsgedanken und meinem viel zu viel Überdenken. Und dann habe ich die Boys im Raum so angeschaut und war also, I think that's the song we should write. Und dann haben wir es irgendwie gemacht. Und ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben.
Wie krass, einfach aus so einem Moment heraus, wo man sich fast schon ertappt fühlt, dann zu sagen, okay, und wir machen jetzt den Song darüber.
Voll. Aber ich glaube, dass auch so ganz, ganz viele Songs, die ich von anderen Artists sehr, sehr mag, entstehen mit so einer, also so ein ganz, ganz sperriges Wort, aber mit diesem, wenn da Urgency ist, wenn da so ein richtiger Need dafür ist, dass ein Thema gerade besprochen wird. Und ich habe irgendwie versucht, irgendein Thema herbeizurufen und die waren alle so, hallo, wir haben hier doch ein Thema.
Mhm.
Und ja, es war sehr, sehr präsent im Raum und dann haben wir es irgendwie versucht umzusetzen, ja.
Meinst du, du bist eine generelle Overthinkerin oder gibt es so vielleicht bestimmte Sachen, die da extrem sind?
Ich glaube, ich bin das generell, aber ich bin ein Mensch, ich habe ein sehr, sehr starkes Bauchgefühl immer.
Mhm.
Also ich habe so ein ganz starkes Grundvertrauen, wahrscheinlich auch so ein bisschen die Stimme von meiner Mom, die ich dann noch im Kopf höre, deren Meinung ich wirklich sehr, sehr schätze. Und das fightet manchmal so gegeneinander. Wenn man overthinkt, aber ein starkes Bauchgefühl hat und so eine Intuition, das ist manchmal ein Problem. Aber auf jeden Fall, ich überdenke wirklich die unnötigsten Dinge zu einem Ausmaß. Ich habe manchmal Gespräche mit Freunden und Freundinnen und dann gucken mich an, denken so, sag mal, da ist doch wirklich gerade überhaupt, also worüber reden wir gerade? Und ich bin so, ja, Mann. Und dann ist es wirklich. Und wenn man da noch weiterdenkt und alle sind so, wow, 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 komm mal ganz kurz wieder im Hier und Jetzt an.
Ja.
Ja, kann man nichts machen.
Nee, das stimmt. Aber es ist gut, wenn man ein Umfeld hat, was einen nicht noch bestärkt darin, sondern sagt, okay, warte. Zurück.
Voll.
Weil ich kenne nämlich auch trotzdem Bekannte, Freunde, was auch immer, die dann nämlich damit drauf einsteigen und erst denkst du, oh, die Person versteht mich, aber eigentlich macht es das nur noch schlimmer.
Voll. Ich glaube, ehrlich gesagt auch, also ich bin auch ein Anxiety-Mensch, ich glaube, das geht Hand in Hand auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es toll ist, Leute zu haben, bei denen man sich aussprechen kann und bei denen man einfach komplett offen drüber sagen kann, was man alles denkt, egal wie absurd die Gedanken sind. Aber manchmal ist es toll, wenn jemand einfach nur zuhört und danach sagt, so, ist jetzt alles raus?
Mhm.
Kurzen Drücker und dann machen wir weiter.
Absolut. Ja. Der Song hat ja auch ein Musikvideo, aber es hat ja nicht jeder Song ein Musikvideo. Deswegen würde ich gerne wissen, wie oder wonach entscheidest du, welcher Song vielleicht auch ein Musikvideo verdient hat?
Das ist eine sehr gute Frage. Darauf habe ich tatsächlich gar nicht so eine klare Antwort. Es gibt einfach manchmal Songs, die das ist zum Beispiel was ich hinten raus immer noch hinterfrage und dann nochmal drüber nachdenke. Aber es gibt einfach manche Songs, die sehr rausstechen und Overthinker war einer von diesen Songs. Und ich hatte einfach in meinem Kopf schon die ganze Zeit ein Video dazu. Ich war so wirklich, auch während dem Schreiben war ich schon so, oh, und dann könnte das passieren und dann ist man da und bin ganz, ganz froh darüber, dass ich so ein tolles Kreativteam habe, dass das mit mir so umgesetzt habe, wie ich mir das vorgestellt habe.
Mhm.
Aber tatsächlich sind es einfach ganz, ganz starke Impulse zu der Musik.
Macht ja auch Sinn, wenn es einen Song gibt, wo du wirklich schon Bilder im Kopf hast, dann liegt es ja ganz nahe, da auch ein Video draus zu machen.
Voll. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, es ist natürlich ein ganz, ganz nettes Marketing-Tool. Muss man auf der Business-Seite auch einmal ganz kurz erwähnen. Aber ja, es ist natürlich perfekt, wenn das übereinstimmt mit meinem Gefühl. Ja.
Du bist ja, ich sag mal, erst in Anführungsstrichen seit 2 Jahren mit eigenen Songs jedenfalls im Musikbusiness. Was würdest du vielleicht anderen Künstlern und Künstlerinnen raten, die jetzt frisch mit Musik anfangen wollen?
Do it anyway. Es werden so viele Leute kommen, die sagen, nee, will ich anders machen, mach das doch mal auf Deutsch oder probier doch da nochmal, da würde ich vielleicht eher eine andere Produktion oder sowas, mach es einfach. Wenn man ein klares Gefühl mit sich selber hat, ich glaube, zu viele Köche versalzen die Suppe oder so, sagt man.
Den Brei, glaube ich.
Oder den Brei, irgendwas wird versalzen von
ja.
So vielen Köchen. ja, wirklich, also mir konnte nichts Besseres passieren als meine jetzt erst Rechthaltung.
Mhm.
Und dem eigenen kreativen Geschmack zu vertrauen. Ganz, ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben hat mal zu mir gesagt, Du musst deinem eigenen Taste vertrauen und das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann.
Meinst du, das ist auch so das Wichtigste, was du bisher gelernt hast?
Also ja, ich glaube schon.
In dem Business?
Ich glaub, ja, einfach so ein Unvertrauen mit sich selber zu haben, weil es gibt so viele Gatekeeper und es gibt so viele Positionen, die irgendwie Macht darüber haben, wo man hinkommt, vermeintlich nach außen. Aber letzten Endes ist man die Person, die selber den Karren steuert und wer dann draufjumpen will, jumpt drauf und wer nicht, halt nicht.
Der halt nicht. Voll gut. Du warst tatsächlich ja auch schon bei ziemlich krassen, bekannten Leuten Support bzw. Voract. Zum Beispiel bei der Band Juli oder auch Max Giesinger und so weiter. Da habe ich mich gefragt, wie kommt man denn zu sowas? Also wirst du dann angefragt? Fragst du an?
Ganz, ganz einfach und auch blöde, nervige Antwort für Menschen wahrscheinlich. Es ist gut, wenn man sich kennt.
Mhm.
Es ist, wenn man auf der Bildschirmfläche dieser Person schon mal stattgefunden hat auf irgendeine Art und Weise. Und dann ist auch noch gut, wenn denen gefällt, was man macht. Ich hatte das ganz, ganz große Glück, mit Simon Triebel, dem Gitarristen von Juli, ganz, ganz früh schon anzufangen zu arbeiten. Das ist tatsächlich sogar einer meiner Verleger und einer meiner Mentoren. Und der hat dann irgendwann, als klar war, dass da eine Tour stattfindet, war er so lieb und hat meine Musik mit in den Ring geworfen. Und ja, Gott sei Dank waren die anderen Julis alle so süß und lieb und haben gesagt, here we go. Und da habe ich mich extrem drüber gefreut. Und bei Max, ähnliche Sache. Max, Produzent, ist ein guter Freund von mir, Steffen Gref. Und ja, da hat man dann einfach mal nach Jahren, wo man sich schon kannte, irgendwie so einen Moment gehabt, wo jemand gesagt hat, ach, warte mal, du machst ja auch Musik.
Ja.
Genau, und deswegen, also so eine Mischung aus Glück und Geschmack, würde ich sagen.
Ich würde auch gerade sagen, also klar, nach außen hin klingt sowas ein bisschen blöd, so ja, über Connections, bla bla, aber die Connections würden dir ja nichts bringen, wenn die dich nicht auch toll finden würden.
Voll, und es ist ja auch, also eine Connection zu jemandem muss man sich ja auch erstmal irgendwie erarbeiten.
Absolut.
Und sind beides, Gott sei Dank, ganz, ganz, ganz tolle Teams jeweils, die Julis und alles, was um Max herum auch passiert. Und die achten schon sehr darauf, dass das menschlich auch passt. Also wenn man sich nicht mögen würde, würde das, glaube ich, sowieso nicht passieren. Und ja, das ist einfach gut, wenn man sich mal in so einem Studio eventuell über den Weg läuft, mal in der Küche ganz kurz Hallo sagt. Und das sind ja alles Leute, die ganz viel Lust haben, junge, neue Artists zu fördern. Und das finde ich ganz, ganz toll.
Ich finde, so muss das auch sein, weil wenn du von null anfängst, also jetzt theoretisch, ne, ist es doch toll, jemanden zu haben, der auch mal sagt, na komm, ich nehme dich an die Hand so mäßig.
Voll. Und die waren ja alle am Anfang auch da und deswegen sind es auch extrem empathische Leute.
Ja.
Genau. Und da, ich glaube, es ist total wichtig, dass man den Weg für die Leute, die nach einem kommen, einfach mitebnet und das machen beide Acts ganz, ganz wunderbar.
Bist du generell sehr aufgeregt, bevor du auf die Bühne musst?
Es kommt ein bisschen drauf an. Es ist auf jeden Fall eine Frage von Tagesform.
Mhm.
Ich bin ein bisschen eine Rampensau im Sinne von, ich liebe das. Also ich wirklich scharre dann auch mit den Hufen und bin so, ich will jetzt da raus. Und gleichzeitig, da sind wir wieder bei der Gleichzeitigkeit von vielen Gefühlen, bin ich währenddessen so, oh mein Gott, da stehen 1000 Leute vor der Bühne. Ah, was passiert, wenn die mich nicht mögen? Aber ich weiß, ich habe 30 Minuten und wenn ich Support spiele zum Beispiel und in den 30 Minuten versuche ich jede Minute zu nutzen, dass denen das gefällt und dass sie danach nicht sagen, oh, das würde ich mir nicht nochmal anschauen, sondern eher sowas kommt wie, hey, das fanden wir ja ganz gut. Und das auch wieder so ein bisschen, so eine kleine Challenge, die ich mir jedes Mal setze. Und vielleicht lenkt mich das auch ein bisschen von der Aufregung ab.
Gibt es bestimmte Rituale oder so Sachen, die du machst, bevor du live auftrittst?
Ich versuche auf jeden Fall kurz vorher immer noch mal mit der Person, mit der ich auf der Bühne bin, zum Beispiel meinem Gitarristen oder meinem Drummer oder so, immer noch mal so eine Minute zu haben, wo uns wirklich niemand irgendwie ins Ohr reinlabert, wann was, wie, wo passiert, sondern wo wir einfach nur kurz alleine sind. Und dann atmen wir immer noch mal ganz kurz und dann wird sich umarmt. Und meistens gehe ich dann erst als Letzter auf die Bühne. Und dann bin ich immer noch mal ganz kurz bei mir und dann ist es einfach so, und ich versuche mir so die Hand auf das Herz zu legen und ganz kurz zu sagen, oh ja, und jetzt geht's los. Und dann ist man locked in und dann geht man rein.
Ach ja. Süß. Das ist voll niedlich. Ja. Wir kommen jetzt nämlich zu einer sehr coolen Stelle in unserem Interview und unserem Gespräch. Und zwar apropos Auftritte, andere Acts. Wir schauen jetzt mal in deine Playlist.
Deine Playlist.
Pass auf, wir hatten es vorhin schon so ein bisschen, aber wenn du es jetzt in Genre einordnen müsstest, was hörst du generell für Musik?
Eine Zwischenwelt von Indie und Pop, würde ich sagen.
Mhm.
Ja, ich glaube, fast alle Artists sind, finden ein bisschen in diesem Singer-Songwriter-Spektrum statt.
Macht dich Musik von anderen kreativer oder beziehst du es weniger auf dich?
Viel kreativer. Viel
ja?
kreativer. Wirklich. Also jeder Künstler oder jede Künstlerin, egal welcher Art, die von sich behaupten, ich werde einfach von der Muse geküsst und ich könnte in einem komplett leeren Raum sein und da würde sonst was passieren. Lies. All lies. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Kunst immer ein Katalysator für neue Kunst ist. Ich glaube, dass wir Eindrücke brauchen, dass wir Reize brauchen, dass die Art und Weise, wie eine Geschichte erzählt wird, immer beeinflusst, ob man eventuell einen anderen Point of View von sich selber dann bekommt. Deswegen auf jeden Fall.
Und meinst du, du hörst Musik anders durch deinen Job?
Ja, voll. Und gleichzeitig, dadurch, dass ich eben nicht Musik studiert habe, sondern quasi autodidaktisch dazu gekommen bin, ich glaube, ich habe noch eine sehr kindliche Art, Musik zu hören. Und ich weiß auch, dass ich durch meinen Job beides haben kann. Also ich kann so ein bisschen in dieses Theoretischere reingehen und ich kann aber auch total in dieses, ich fühle es gerade einfach. Und das ist sehr, sehr schön.
Was meinst du mit kindlich?
So sehr pur. Also mit kindlich meine ich so, dass man sehr unvoreingenommen einfach auf wirklich super euphorisch Sachen wahrnehmen kann. Also so geht es mir damit ganz viel.
Also vielleicht auch weniger kritisierend.
Voll. Und auch so ein bisschen, ja, weniger kritisierend. Ja, voll. Eigentlich trifft es voll. Ja, total.
Okay.
Sorry.
Nee, alles gut. Du hast ja vor kurzem, noch nicht lang ist es her, wenige Wochen, deine Debüt-EP rausgebracht, House on Fire. Wie war die Arbeit daran?
Oh, krass. Sehr intensiv auf jeden Fall. Es ist schon nochmal was sehr anderes, wenn man nicht einzelne Songs einfach bearbeitet und dann schaut, wann man hier und da was released, sondern wenn man wirklich auf eine EP oder ein Album hinarbeitet. Aber es war total, ich bin so viel da dran gewachsen, ich habe mich so viel neu kennenlernen dürfen und ganz viele Sachen zum ersten Mal machen dürfen, die ultra viel Spaß gemacht haben. Ja, also wirklich eine krasse Journey zu mir selber.
Wie lange hat es gedauert insgesamt?
Ich glaube, der Song, der am ältesten ist auf der Platte, ist Matchbox Car. Und den haben wir, glaube ich, vor 2 Jahren geschrieben.
Ach, krass.
Ja, und die anderen Sachen sind so im letzten Jahr, maximal 1,5 Jahren entstanden. Ja. Und manche Sachen sind auch echt erst kurz vorher fertig geworden, weil wir tendieren ganz doll dazu, 2 Tage für einen Song zu brauchen und dann passiert das manchmal, dass man nur die Hälfte von einem Song hat und dann merkt man so, oh, wir finden den eigentlich voll toll, wir wollen den auf der Platte haben, aber wir müssen den auch fertig schreiben.
Ja.
Ja, auch vorgekommen.
Wie süß. Auch irgendwie fast schon so unnötiger Druck, den man sich macht.
Ultra, ganz schlimm. Oh, ganz, ganz schlimm. Aber ja, nee, ich bin die Art von Person, ich mache Sachen wirklich mit Druck eher und besser.
Ja, also in der Schule jedenfalls war ich früher auch immer so. So in der Arbeit hast du 2 Wochen Zeit und 2 Tage vorher wurde angefangen, aber dann kam auch was Gutes bei raus.
Immer so, immer so. Ja, aber ey, ich habe mal gehört, Diamanten werden unter Druck gepresst.
Ja, ne? Also. Das habe ich auch gehört. Bin ich ganz felsenfest von überzeugt. Was würdest du sagen? Was steckt alles drin? Welche Emotionen sind da von dir reingeflossen?
Ganz viel Melancholie, Traurigkeit und ein ganz, ganz großes Stück Erwachsenwerden. Weiß gar nicht, ob man das so als Gefühl beschreiben kann, aber so Realisation von vielen Dingen und auch Realisation, die traurig machen kann. Ganz viel, ja, mit mir alleine sein und mit mir alleine sein müssen und mit mir alleine klarkommen müssen. Es gibt Momente, in denen ich delusional auf der EP bin und ich glaube, dass es alles ein ganz, ganz großes Gespräch mit mir selber ist, das einmal wirklich durch alle Gefühlslagen durchgeht. Aber unterm Strich würde ich sagen, einfach einmal in den Spiegel gucken und ganz kurz fragen, wo sind wir denn gerade? Wie geht's uns denn gerade? Und warum? Warum? Ja.
Ganz viel Reflexion, glaube ich.
Voll.
Krass.
Voll. Also es ist bestimmt kein Zufall, dass ich in der Zeit auch Therapie gemacht habe. Es hat mit Sicherheit da ganz, ganz viel reingespielt und einfach dementsprechend auch Themen aufgemacht, die ich lange beiseite geschoben habe und mir lange so nicht angeguckt habe und ganz oft gedacht habe, ah, das ist irgendwann ein Problem für die erwachsene Myri und ich bin 27 und irgendwann musste das passieren, dass ich mal sage, okay, und jetzt schauen wir uns einmal mit kompletter Verantwortung an, warum es uns an welchen Stellen wie geht. Und ja, das war mir sehr wichtig und es ist mir auch jeden Tag immer noch sehr, sehr wichtig und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich das mit dieser EP ein bisschen konservieren konnte. Und das ist, glaube ich, das Besondere an Kunst, dass man so ein bisschen was hinterlassen kann. Mhm. Und ja, ich habe die letzten 2 Jahre damit auf jeden Fall festhalten können und werde immer wissen, wie es mir in dem Zeitraum ging, wenn ich einfach die Songs höre.
Ja. Wieso hast du dich dafür entschieden, die EP House on Fire zu nennen?
Da auch wieder so ein Ding von Bauchgefühl. Ich wusste einfach, als wir diesen Titel hatten, ich war so, und das wird der EP-Titel. Das war ganz, ganz klar. Dieses Bild, ich arbeite ganz, ganz gerne mit Bildern und Visualität und bin ein ganz, ganz großer Pinterest-Fan. Und es gab tatsächlich ein Bild von einem brennenden Haus. Und ich habe dieses Haus gesehen und ich war so, keine Ahnung warum, aber ich fühle mich gerade extrem angefasst davon und ich kann mich ganz, ganz doll irgendwie weirdly damit identifizieren. Und dann haben wir diesen Song geschrieben und es war sofort deutlich. Ich finde, das ist ein Bild, was so viele Themen aufmacht und, glaube ich, für jeden auch was anderes bedeuten kann. Und das finde ich auch total schön, mitgeben zu können.
Was wünschst du dir vielleicht von Menschen, die deine Songs, deine EP hören? Sollen die davon vielleicht irgendwas Bestimmtes mitnehmen?
Ich wünsche mir, dass, für mich ist es so ein Ding von, es soll sich anfühlen wie ein Gespräch, wie ein Catch-up mit a good friend und irgendjemandem, dem man sich sehr, sehr gut anvertrauen kann. Und es geht einmal durch alle Themen durch. Liebesleben, Selbstreflexion, Aufarbeiten von Themen, die hart waren, aber auch die spaßige Seite. Und es fasst einmal so alles an. Und ich würde mir voll wünschen, dass es Menschen ermutigt, sich ein bisschen mehr mit sich selbst auseinanderzusetzen und ehrlich mit sich selbst zu sein und in diese Gefühle reinzugehen.
Toucht mich sehr. Finde ich richtig schön, wie du es gerade gesagt hast.
Aw, thanks.
Meinst du darfst schon irgendwas verraten? Wie geht's vielleicht in nächster Zeit weiter? Wird erstmal noch ein bisschen Release gefeiert? Hättest du es dir auf jeden Fall verdient? Oder gibt's schon neue Projekte, die geplant sind?
Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen Release gefeiert. Auf Bühnen aber, das ist mir wichtig. Wir arbeiten gerade auch ein bisschen daran, wie das Jahr 26 live aussehen wird. Das ist mir nämlich dieses Jahr ein bisschen zu kurz gekommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und sind fleißig weiterhin im Studio. Das reißt nicht ab. Und da wird auf jeden Fall neue und weitere Musik kommen. Ich würde mal sagen, lass mal Richtung 2026 schauen.
Okay, ein guter Hint.
Ja.
Der letzte Song, über den ich auch kurz mit dir quatschen wollen würde, ist der gleichnamige Song von der EP House on Fire. Ich finde es auch gut, dass du direkt meintest, du hast dieses Bild gesehen und es hat in dir ein Bild ausgelöst und so weiter. Deswegen, was bedeutet der Song dir?
Der ist auf jeden Fall keine leichte Kost, das weiß ich auch. Ist so ein bisschen ein Hilfeschrei wahrscheinlich. Mhm. Mit der Erkenntnis, die einzige Person, die mir diese Hilfe bieten kann, bin ich selber. Und dass, woher ich komme oder wer mir über den Weg gelaufen ist und was mir passiert ist, nicht definiert, wer ich bin, sondern das mache ich selbst. Und dass die Sachen zwar mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin, aber dass ich immer die Person bin, die aussucht, wo es hingeht. Und wenn meine Phase nicht so gut ist, dann ist es in Ordnung und dann ist es okay. Und nicht genau zu wissen, wer man ist, ist dann auch in dem Moment okay.
Ich glaube, das waren sehr schöne thematische Abschlussworte, denn wir werden jetzt auch tatsächlich schon durch. Also solltest du noch irgendwie was auf dem Herzen liegen, du möchtest noch irgendwas loswerden, dann ist das dein Moment. Ansonsten sage ich nur ganz, ganz lieben Dank. Das hat mir richtig viel Spaß mit dir gemacht.
Danke, mir auch. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn die EP gestreamt wird. Und danke euch bei Energy ganz, ganz doll für deine und eure Zeit und eure Ohren.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Das war lustig, das war deep, das war einfach ein bisschen von allem. Richtig tolles Gespräch. Und falls du auch Spaß hattest, dann klick dich durch die anderen Folgen. Eine ganze Menge haben wir davon auf energy.de/Sachsen und überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. Hit Music Only.